Jesus nachfolgen. Darum geht's beim Glauben, darum geht's beim christlichen Glauben, Jesus nachzufolgen. Und deshalb ist es für uns als Kirche auch wichtig, so das Thema Nachfolge, einer unserer Grundwerte heißt folgendermaßen: Wir sind überzeugt, dass Christus Nachfolger stets echtes Leben und geistliches Wachstum anstreben sollen. Daher lautet das Thema in diesen Wochen: Make Nachfolge Great Again. Letzte Woche war Teil 1, heute Teil 2, Make Nachfolge Great Again. Es wird uns auch am Gemeindewochenende dann Mitte Mai beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen. Was bedeutet das, Jesus hinterherzugehen? Das konnten die damals, die mit ihm unterwegs waren, wirklich tatsächlich machen, ihm hinterherlaufen, mit ihm physisch unterwegs sein. Das ist bei uns heute ein bisschen anders, aber wir können uns an ihm orientieren. Er hat uns ganz viel hinterlassen dafür, dass wir uns immer wieder neu überlegen können, was oder mit ihm zusammen verstehen können, ihn mehr verstehen können. Was bedeutet das, ihm hinterherzugehen für unsere Zeit? Und das kann anstrengend sein. Jesus hat das gesagt, es ist kein Spaziergang, wenn man sich auf den Weg macht, mit ihm zusammen den Glauben mehr und mehr zu entdecken, zu vertiefen und ihm nachzufolgen. Aber warum? Warum dann das Ganze überhaupt? Was ist das Ziel? Das Ziel ist viel mehr als nur ein besserer Mensch zu werden oder Probleme leichter wegzustecken. Nein, das Ziel ist eigentlich ein anderes und das sehen wir heute. Der Glaube an Jesus zielt gar nicht auf Selbstoptimierung ab. Worum es wirklich geht, sehen wir in dem Bibeltext in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, den wir gleich lesen werden. Es gibt also eine kurze Pause aus der Serie mit dem Kolosserbrief, wo wir eigentlich gerade drin sind. Da geht es dann in 2 Wochen weiter und heute sind in der Offenbarung. Ich weiß nicht, wer die Offenbarung gerne liest, so dieses letzte Buch der Bibel und wer das als Lieblingslektüre hat und alles versteht. Und so, wir werden heute in einen Text eintauchen und der hoffentlich klarer wird am Ende von diesem Gottesdienst. Es ist ja leider so oder manchmal so, dass wir mit der Offenbarung, mit diesem letzten Buch der Bibel, unverständliche Bilder verbinden oder fast schon Science-Fiction-artige Gestalten und rätselhafte Zahlen, die da genannt werden, und uns fragen, was hat das zu bedeuten? Und vielleicht wissen wir von so gewissen Lehren oder Strömungen, die es gab, die sich auf die Offenbarung gestürzt haben und so einiges davon interpretiert haben und meinten, das genau verstanden zu haben und das leider in irgendeine ganz falsche Richtung irgendwie lief. Von dem her, die Offenbarung ist wie auch ein umstrittenes Buch und wir wagen uns da heute dran. Gott hat den Jünger Johannes, der ja mit Jesus unterwegs war, einer der 12 Jünger war, den hat Gott beauftragt, das aufzuschreiben. Gegen Ende des 1. Jahrhunderts. Gottes Wort aufzuschreiben. Und unsere Überzeugung als Kirche ist, dass die Worte von Gott bis heute relevant sind und auch für heute relevant sind. Sie wurden damals aufgeschrieben im Auftrag von Gott, um Christen, die verfolgt waren wegen ihres Glaubens, die wegen ihres Glaubens ein negatives bis Gefängnis oder Tod sogar in Kauf nehmen mussten, um denen Mut zu machen. Das war ein Ziel der Offenbarung. Also das Ziel der Offenbarung war nie, Menschen zu verwirren. Mit den Bildern, die dort auftauchen und vorkommen, das war nie das Ziel. Auch der gesamten Bibel ist nicht das Ziel, Menschen zu verwirren, sondern Menschen herauszufordern und Menschen zu helfen, sich an Gott zu orientieren und Jesus nachzufolgen. Das war ein Ziel der Offenbarung, Christen, die verfolgt waren wegen ihres Glaubens, die zu ermutigen. Und das zweite Ziel der Offenbarung war, Christen, deren Glaube so ein bisschen sich angepasst hat in ihre Umgebung, die herauszufordern und die zu ermutigen. Jetzt gehen wir in Kapitel 4, beziehungsweise Kapitel 5 hinein. Wir sehen da so einen kleinen Einblick, den dieser Johannes, dieser Jünger von Jesus bekommt in Gottes Realität. Er sieht so den himmlischen Thronsaal und schreibt folgendes, Offenbarung Kapitel 5, Abvers 9. Sie, wir kommen noch darauf, wer das ist, Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen: Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Was für eine gewaltige Szene, die hier aufgebaut wird und hier geschildert wird. Wer alles beteiligt ist, sehen wir, die teils vorher schon erwähnt werden, im Abschnitt vorher. Es geht um vier lebendige Wesen, wie sie bezeichnet werden. Es geht um 24 Älteste. Es geht um eine ganze Menge an Engeln und dann um alle Menschen, alle Geschöpfe. Und alle sind sich einig. Oder wo gibt's das, dass eine riesige Menge sich einig ist? Aber die alle sind sich einig hier. Wir beten Gott an. Wir beten den an, der auf dem Thron ist. Und Jesus, das Lamm, als Lamm dargestellt. Das ist das Ziel der Nachfolge von Jesus, auch jetzt. Das war das im ersten Jahrhundert, das ist im 21. Jahrhundert. Jesus und Gott, den Vater, anbeten. Der Text berichtet davon, was um den Thron von Gott herum genau passiert. Der Thron bildet so das Zentrum des Geschehens, oder? Mit Gott, dem Vater, als dem König und daneben das Lamm, Jesus, wie als eine Art Premierminister. Die beiden sind im Blick. Und wenn man sich fragt, ja, was Gott der Vater, Gott der Sohn, da fehlt denn noch jemand. Was mit dem Heiligen Geist? Keine Sorge, von dem ist vorher auch bereits die Rede im Vers 6 in diesem Kapitel. Die drei gehören zusammen, untrennbar. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir auch dem Vater nach und orientieren uns mit Hilfe des Heiligen Geistes an ihm und beten ihn an, den großen, ewigen Gott. Und jetzt nach dieser Beschreibung des Throns, da folgen drei Gruppen in drei konzentrischen Kreisen oder Ellipsen, vielleicht eher auf dem nächsten Bild, der nächsten Folie. Wie ihr seht, der Thron in der Mitte in diesem Bild. Und danach folgen so drei Kreise oder drei Ellipsen nach außen gerichtet. Den innersten Kreis, den bilden hier vier lebendige Wesen und die 24 Ältesten, wie sie genannt werden. Wer ist damit gemeint? Wer soll das sein? Jetzt, wenn von Vieren die Rede ist, vier, die eine besondere Funktion haben, hat man in der Kirchengeschichte, so die begann so nach dem Tod von Jesus, als die Kirche so entstammt, so die Bewegung von Jesus richtig Fahrt aufgenommen hat, hat man bei der Zahl vier gedacht, die vier mit einer besonderen Bedeutung, ja, das könnten die vier Evangelisten sein, die das Leben von Jesus berichtet haben, also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die waren so ganz besonders in ihrer Aufgabe und die könnten das sein hier, die gesehen werden in der Nähe von Gott, so in dem innersten Kreis. Das Problem bei dieser Ansicht ist nur, dass Johannes, der das selber ja aufschreibt, einer von diesen Vieren sein sollte. Also das geht irgendwie nicht auf. Eine bessere Erklärung ist, diese vier, die genannt werden, das sind ganz besondere Engel. Bereits vorher werden diese dargestellt, Kapitel 4. Und sie erinnern an eine Begebenheit aus dem Alten Testament, die auch für uns, wenn wir die lesen, nicht so leicht zu verstehen ist, ein bisschen schräg. Daher kommt vielleicht im Propheten Hesekiel, im Kapitel 1, ist dort auch von vier Gestalten die Rede, die den Thron von Gott bewachen. Und es sind ziemlich sicher besondere Engel. Wie so eine Eliteeinheit. Bodyguards könnte man vielleicht sagen. So eine Eliteeinheit von Engeln, die um den Thron von Gott herum sind. 24 Älteste sind danach erwähnt. Auch da gibt es diverse Auslegungen, diverse Erklärungen, wer das sein könnte. Die einen denken bei der Zahl 24 an spezielle Priester. Weil wiederum im Alten Testament waren die Priester, die ja dort an der Stiftshütte erst im Provisorium vor dem Tempel und nachher am Tempel ihren Dienst taten für Gott oder stellvertretend fürs Volk, die waren so in Abteilungen eingeteilt. Das mal war die Abteilung dran und mal die und mal die. Und das waren 24, die sich abgewechselt haben. Und darum denken die einen, ja, diese 24, die erwähnt werden, so ganz nah bei Gott, das sind Priester. Andere zählen 12 und 12 zusammen, was 24 ergibt, und denken, nein, die 24, das sind so Repräsentanten des gesamten Volkes Gottes. 12 im Alten Testament, 12 Stämme Israels, die Söhne von Jakob. Und im Neuen Testament 12 Apostel, so als Ausdruck von denen, die dann Jesus nachgefolgt sind. Und die gemeinsam, das sind so wichtige Repräsentanten vom Volk von Gott. Das könnten doch diese sein, die auch noch im innersten Kreis dort sind. Aber mich überzeugt die dritte Meinung, die es gibt, wer diese 24 sein sollten, das sind keine Menschen. Es sind ebenfalls Engel. Weil das Lied, das sie singen, das heißt, dein Blut, das Blut, der Tod von Jesus, hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und so weiter. Das heißt, diese 24, die singen von anderen und nicht von sich selbst, dass sie als Menschen davon betroffen waren. Engel sind sündlos. Sie brauchten nicht das Opfer von Jesus. Und darum sind diese 24 Engel, auch besondere Engel. Das war so der innerste Kreis, oder? Die vier Wesen, die 24 Ältesten als besondere Engel um den Thron von Gott versammelt. Der zweite Kreis ist eindeutig beschrieben, normale Engel sozusagen, und zwar unendlich viele. Tausende, aber tausende Engel. Und der dritte Kreis dann Menschen oder, wie es hier genannt wird, Geschöpfe. Was bedeutet das, wenn hier von allen die Rede ist? Das heißt ja alle Geschöpfe. Und es wird aufgezählt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und alle einfach, umfassend. Alle Menschen beten Gott an. Die Bibel spricht tatsächlich von einer Zeit, in der alle Gottes Macht anerkennen werden. Die einen freiwillig und die anderen zähneknirschend, weil sie es dann sehen werden und nicht mehr anders können. Aber hier in Offenbarung 5 herrscht so eine fröhliche Stimmung. Die sind sich alle einig. Darum sind hier wohl mit allen die gemeint, die das von Herzen tun. Die das freiwillig tun. Die freiwillig bekennen, Jesus ist der Herr. Jesus ist der König. Niemand anderes. Nur Gott wird verehrt. Das ist hier eindeutig im Blickpunkt. Nur Gott wird verehrt. Kein Geschöpf. Alle sind sich einig. Wir sind nicht göttlich. Der Mensch, irgendein geschaffenes Wesen hat es nicht verdient, angebetet und verehrt zu werden. Nur er allein. Ja, in der Offenbarung ist manches nicht einfach zu verstehen. Einerseits diese Szene nicht so ganz auf Anhieb, aber auch dann die Bilder, die folgen in den nächsten Kapiteln, sind nicht so einfach zu verstehen. Aber die Offenbarung, wenn man sie anguckt in der Gesamtheit, dann enthält sie mehr Lieder und mehr Anbetung Gottes als jedes andere Buch im Neuen Testament. Weil das der Fokus ist. Auf Gott. Der die Macht hat, der die Kontrolle hat, der zu seinem Ziel kommt und der dafür Verehrung jetzt und für alle Zeit verdient hat. Und Kapitel 4 und 5 der Offenbarung geben ein Beispiel davon. Und wenn hier in dem Text alle, die genannt werden, mit Überzeugung und Hingabe Gott anbeten, was sollte das wohl auslösen bei denen, die das gelesen haben zuerst? Die das empfangen haben, die Offenbarung als Leser von Johannes oder auch von den, die das hören oder lesen im 21. Jahrhundert. Was sollte das auslösen, wenn dort die Rede ist davon, hier drei Lieder von den Eliteengeln, von den normalen Engeln, von den Menschen. Gott wird angebetet. Was sollte das bei Menschen auslösen? Was anderes, als dass sie angesteckt werden davon? Ja, das soll auch das Ziel von meinem Leben sein. Und nicht nur vom Sonntag zwischen 10 und 11, sondern auch dazwischen die 7 Tage und die restlichen 23 Stunden oder 6 Tage und 23 Stunden. Das soll mein Leben ausdrücken, dass Gott geehrt wird, dass Gott angebetet wird, auch durch mich, auch durch mein Leben. Was sind die Gründe dafür? Warum? Warum hat es Gott verdient, angebetet zu werden? Der Text nennt mindestens 3 Gründe. Es gibt noch 10.000 Gründe mehr, aber 3 schauen wir an. Und die reichen schon aus, dass hohe Engel, normale Engel und Menschen Gott anbeten. Der erste Grund lautet folgendermaßen: Jesus erfüllt Gottes Plan. Vers 9: Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen. Diese Schriftrolle hier ist das, was wir heute immer noch kennen, sprichwörtlich das Buch mit 7 Siegeln. Und die wird vorher eingeführt in dieser Beschreibung, diese Schriftrolle, und sie ist ein Symbol für Gottes Plan mit dieser Welt. Wie er das Böse besiegen wird und Menschen daraus befreien wird. Aber dieses Buch und diese Schriftrolle ist am Anfang dieses Kapitels versiegelt. Mit 7 Siegeln. Und es wäre so wichtig, dass dies geöffnet wird und dass dieser Plan von Gott offensichtlich wird. Aber Vers 3: Niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Jemand müsste die Siegel aufbrechen und diesen Plan umsetzen, aber es wird niemand gefunden. Und Johannes, der das miterlebt und sieht, wie diese Schriftrolle da ist und es eigentlich wichtig wäre, dass sie aufgeht und das sich erfüllt, ist verzweifelt, weil er merkt, niemand kommt dafür in Frage, das zu tun. Bis er erkennt, Jesus ist qualifiziert dafür. Jesus, der Einzige. Er erfüllt Gottes Plan, er ist würdig, deshalb wird er angebetet. Ein Vergleich. In unserer Zeit heute hängen da und dort an immer mehr Stellen Defibrillatoren. Oder so. Geräte, die im Notfall helfen können, bei einem Herzstillstand sofort zu reagieren. Die hängen an öffentlichen Plätzen, zum Teil öffentlich zugänglich, 24/7, manchmal auch in Gebäuden drinnen oder bei Apotheken, sonst wo, überall Defibrillatoren, die im Notfall Leben retten können. Und wie tragisch wäre das, wenn eben so ein Notfall eintrifft und so ein Gerät vorhanden ist, aber niemand da ist, der das bedienen kann oder der sich zutraut, das bedienen zu können, weil das Gerät redet ja mit einem, es erklärt alles ganz detailliert, was jetzt als nächstes zu tun ist. Aber wie tragisch wäre das, wenn der Notfall da ist, wenn das Gerät da ist, die Lösung, aber niemand, der das ausführt oder sich zutraut. Bis einer gefunden wird, der sich zutraut und der das kann und der den Notfall abwendet und rettet. Das ist das Bild hier. Da ist diese Schriftrolle, der Plan, der eigentlich da wäre, und es wird niemand gefunden, der ihn ausführen kann. Und Jesus ist der, der ihn ausführt. Der Retter in der Not. Großes Aufatmen. Jesus erfüllt den Plan, er ist qualifiziert, er verdient Anbetung bis heute. Der zweite Grund hängt damit zusammen, der zweite Grund, Jesus anzubeten, Jesus opfert sich. Vers 9, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Dass Jesus dargestellt wird als Lamm, erinnert ans Alte Testament. Das Passahlamm wurde dort, als die Israeliten von Gott befreit wurden aus Ägypten, wurde in dieser Nacht vorher, wurde das Passahlamm geschlachtet. Und das Blut dieses Lammes wurde als Kennzeichen an die Türrahmen gestrichen, dass klar war, dort, diese Familie steht unter dem Schutz Gottes. Dort ist bereits ein Opfer erfolgt. Die sind sicher, die sind gerettet und die ziehen in die Freiheit. Und Jesus ist, wie das Neue Testament dann bezeugt, dieses Lamm. Propheten hatten darauf hingewiesen schon vorher, Jesaja zum Beispiel, Kapitel 53, wo er von einem Lamm redet, das geschlachtet wird für die Sünden der Menschen. Und als Johannes, der Täufer dann, der Cousin von Jesus, Jesus zum ersten Mal sieht oder kommen sieht, bevor er öffentlich auftrat, sagt Johannes genau diesen Satz: Schaut hin, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, wegträgt, auf sich nimmt. Jesus starb am Kreuz für deine und für meine Schuld, dass er sie wegnimmt. Er bezahlt. Dass das gilt, beweist seine Auferstehung, dass er Versöhnung mit Gott bringt und anbietet allen, die darauf eingehen und das annehmen. Menschen aus allen Kulturen, Gesellschaftsschichten und Milieus. Seine Gnade reicht für alle aus. Er macht keinen Unterschied. Er versteht Hebräisch und Arabisch und Tigrinya und Französisch und Deutsch. Er nimmt jeden an, der zu ihm kommt und ihm vertraut. Auch wir sind eingeladen, das mit jedem zu teilen. Gottes Liebe mit jedem zu teilen, auch mit denen zu teilen, die anders sind als wir. Andere Hautfarbe, anderes Budget, andere Lebensgeschichte bis hierher. Was war das für ein Trost für die Christen, die die Offenbarung als Erste bekommen haben und gelesen haben, was Johannes da aufgeschrieben hat? Sie waren von den Römern unterdrückt. Sie standen davor, vielleicht wegen ihres Glaubens, verklagt, verhaftet, vielleicht getötet zu werden. Und sie haben diese Szene, unter anderem das hier lesen können. Wer auf dem Thron sitzt, ist nicht der Kaiser, der gegen uns ist. Es sind nicht seine Soldaten, die er schicken kann. Gott hat unendlich viel mehr Engel und Diener und er ist es, der auf dem Thron sitzt für alle Zeiten. Er hat unsere Anbetung verdient. Jesus hatte sie befreit und der Plan von Gott würde sich erfüllen. Das Böse würde nicht bis zuletzt triumphieren, den Wendepunkt dafür bildet der Tod und die Auferstehung von Jesus. Deshalb beten auch wir ihn an. Auch wenn wir in Schwierigkeiten stecken, auch wenn uns Sorgen und Nöte belasten oder wir das bei anderen mitbekommen. Wir sind nicht eingeladen dazu, Gott zu ehren und anzubeten, wenn es uns gut geht oder wenn es uns gerade danach ist, sondern genau darin, mit der Überzeugung, diese Szene hier, die stimmt immer noch, auch in meinem Leiden drin, auch im Leiden von anderen, dass Gott der ist, der auf dem Thron sitzt und das Böse besiegt hat, was mich jetzt scheinbar umstrickt und im Griff hat. Dass das, was der Gegenspieler von Gott uns einreden will, dass Gott es irgendwie doch nicht so ganz im Griff hat. Oder vielleicht bei anderen, aber bei mir doch nicht. Nein, das ist die Wahrheit. Er ist auf dem Thron. Nichts und niemand anders. Er hat die Anbetung verdient. Sein Plan, das Böse zu besiegen, hat begonnen sich zu erfüllen und wird sich bis zum Ende erfüllen. Gott schaut nicht einfach tatenlos zu. Auch bei unfassbarem Leid in dieser Welt. Gott schaut nicht tatenlos als Unbeteiligter irgendwie zu und kann halt nur die Schultern zucken oder den Kopf schütteln, was die Menschen da nur anrichten. Nein, er kam selbst in diese Welt. Er hat selbst das Leid auf sich genommen. Er hat gelitten wie niemand vor ihm und niemand nach ihm. Nicht nur körperlich unter den Schmerzen, die er hatte, von dem Auspeitschen und von dem am Kreuz hängen, sondern alles Leid der Welt war auf ihm. Er hat es am eigenen Körper gespürt und getragen und dafür gebüßt, dass alles gut werden kann. Was für eine Hoffnung. Für die damals, das Böse hat nicht das letzte Wort, der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Das Böse hat ein Ende. Was für eine Hoffnung. Der dritte Grund, Gott zu ehren, Jesus beauftragt neu. Vers 10 heißt, du hast sie, eben die Menschen, für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Jesus beauftragt neu, das heißt, es gab schon mal diesen Auftrag. Ganz am Anfang, wenn wir in den ersten Kapiteln lesen, oder sogar im ersten Kapitel der Bibel, wo Gott die Schöpfung macht und was beschrieben ist, wie er das gemacht hat und wie sein Wort so mächtig ist, dass daraus etwas entsteht. Und dann gibt er den Auftrag dem Menschen, wie als Vizekönig zu regieren auf dieser Erde und sie sich untertan zu machen, sie nicht auszubeuten, sondern sie kreativ zu gestalten und zu bebauen und zu bewahren und zu bevölkern. Das war der Auftrag. Und hier wird er nochmal neu gegeben, der Auftrag, zur Ehre von Gott. Leider erleben wir das bis heute, dass der Mensch kläglich gescheitert ist, diesen ersten Auftrag auszuführen. Aber Gott gibt ihn hier nochmal neu. Er sagt, ihr seid Teil meines Königreichs. Ihr, die ihr mir nachfolgt, lebt als Priester, die mich ehren und die anderen Menschen dienen. Wer an Jesus glaubt, ist keine unwichtige Nummer in irgendeiner riesengroßen Datenbank, die Gott irgendwo führt, sondern beauftragt als Influencer oder Influencerin in seinem Namen, ihn bekannt zu machen und so ihn zu ehren. Jetzt kann man kritisch nachfragen, ja, aber ist Gott nicht eingebildet, wenn er angebetet werden will, wenn er verehrt werden will? Oder wir haben ja wahrscheinlich Menschen wenig, gar nicht gern, die gerne im Mittelpunkt stehen, die sich selbst präsentieren, zeigen, was sie drauf haben oder meinen drauf zu haben und dann den Applaus der Leute wollen. Oder irgendwann ebbt das ab, irgendwann kommt das komisch an. Ist das bei Gott auch so, dass er im Rampenlicht stehen will? Und das irgendwie doch ziemlich egoistisch ist? Selbstverliebt? Nein, denn Gott ist ja wirklich der Größte. Er gibt sich nicht nur so aus. Oder bei uns Menschen ist das der Fall, wir sind ja eigentlich alle gleich. Und wenn sich einer besonders hervortut, dann wertet er damit auch die anderen ab. Es kann nie einer alles besser als andere. Denn Gott ist kein Geschöpf, bei ihm ist es anders. Er ist wirklich der Einzigartige, der Große. Und gleichzeitig ist er unendlich liebevoll und beteiligt Menschen an seiner Macht und an seinem Reich. Und er sagt, ihr seid wie ein Königreich von Priestern. Er ist nicht der, der Menschen ausnutzt, wie ein Diktator, der so eine Militärparade einberuft und die Menschen müssen da gute Miene zum bösen Spiel machen und einfach vor dem Diktator marschieren und er grüßt sie und er nutzt sie eigentlich aus zu seinem Vorteil und stabilisiert so seine Macht vielleicht seit 50 Jahren oder eine ganze Dynastie lang. Die Menschen werden ausgenutzt, weil er halt an der Macht ist. Nein, so ist Gott nicht. Gott ist der, der an der Macht ist. Aber er teilt. Er beauftragt Menschen, er beteiligt sie. Und wir sind dort am besten aufgehoben, wo wir seine Nähe suchen. Dort wird es nicht immer heißer und immer gefährlicher für uns, sondern er beteiligt uns an seiner Macht. Wir können Zeit mit ihm genießen. Wir kommen selbst nicht zu kurz bei ihm. Gott zu ehren, ist der Sinn unseres Lebens. Jesus hat den Jüngern zu einem gewissen Zeitpunkt, als sie mit ihm schon eine Weile unterwegs waren und andere weggelaufen sind, weil sie das zu hart fanden, was Jesus gesagt hat, hat er seinen 12 Jüngern, den Engsten, freigestellt, auch zu gehen. Er hat sie nicht gebeten, aber wenigstens ihr, bleibt doch bitte bei mir. Nein, er hat zu ihnen gesagt, und ihr, wollt ihr jetzt auch gehen? Und Petrus antwortet mit diesem Satz, stellvertretend für die anderen: Wieso sollten wir von dir weggehen? Bei dir haben wir das Eigentliche gefunden. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wo sollten wir sonst hingehen, wenn wir nicht bei dir bleiben würden? Wir haben bei dir alles, was wir brauchen. Kann man sich fragen, wenn diese Szene hier beschrieben wird, vielleicht im Jahr 90 nach Christus, so am Ende des ersten Jahrhunderts, als Johannes es aufschreibt, schon dort wurde Gott angebetet und die Engel beten ihn an und besondere Engel und Menschen beten ihn an. Reicht das nicht irgendwann? Und wir haben letzte Woche schon gesungen hier und heute wieder. Also reicht das nicht irgendwann? In jedem Konzert ist es schön, wenn es am Schluss einen Applaus gibt, aber der ist auch irgendwann vorbei. Das ist kein unendlicher Applaus. Hat Gott das nötig, dass immer er geehrt und angebetet wird? Ich frage, wer war schon beim Matterhorn? Wer war schon beim Matterhorn oder vielleicht nicht drauf, aber davor oder so? Und wer hat es fotografiert von denen, die da waren? Eben, ne? Es haben schon so viele Leute das Matterhorn fotografiert, aber jeder, der dort ist, er fotografiert es wieder. Oder mit sich drauf, mit dem Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, mit dem Riffelsee, mit den Wolken, ohne Wolken. Es wird einfach pausenlos, wird dieses Matterhorn oder jede andere Sehenswürdigkeit fotografiert. Weil Menschen fasziniert sind davon. Uns noch aus diesem Winkel, aus jenem Winkel und ohne die anderen Touristen und wenn möglich und so weiter. Das immer und ständig Faszination hervorruft. Und so ist es bei Gott auch. Wir haben ihn niemals komplett begriffen, dass wir sagen können, ja, weiß ich alles, bewegt mich nicht mehr neu. Wir können immer einen neuen Blickwinkel, neue Perspektive einnehmen und Gott neu entdecken und neu über ihn staunen und ihn anbeten. Das hört nie auf. Wie können wir Gott anbeten? Natürlich mit Liedern. Das werden wir gleich auch wieder machen. Wir können Gott mit Worten ehren. Manchmal probiere ich das oder mache ich das, dass ich einfach mir Eigenschaften von Gott aufzähle und versuche, ihn so zu ehren, indem ich sage, er ist geduldig. Er ist gnädig. Er ist nicht nachtragend. Er ist mächtig. Er ist groß. Und da können einem ganz, ganz, ganz viele Punkte einfallen oder die man in der Bibel entdecken kann, wie Gott ist. Wenn man ihm das gegenüber anerkennt, dann ist das Lob Gottes. Das ist nicht auf Lieder beschränkt. Gott anbeten geht auch, wie wir unsere Beziehungen leben. Wie wir das brauchen, was er uns gegeben hat, was er uns anvertraut hat. Wie wir morgen früh zur Arbeit gehen. Wie wir ab morgen die Ferien verbringen, wenn wir die Ferien haben. Wie wir mit Enkeln umgehen, mit Kindern umgehen, mit Gottekind, Göttikind umgehen. Damit können wir Gott ehren. Wir können Gott damit loben, wenn wir andere nicht geizig behandeln, sondern großzügig. Wir können Gott damit ehren, indem wir etwas teilen davon, was er uns gezeigt hat und seine Größe mit anderen teilen. Jetzt die Szene hier in der Offenbarung Kapitel 5, die ist voller Superlative. Es sind alle Engel erwähnt, Menschen aus allen Kulturen, allen Sprachen, sie geben alle Ehre Gott. Und zwar für alle Zeiten, dem einen. Gott auf dem Thron und dem Lamm. Anbetung Gottes ist nicht nur was für die, die gerade Zeit haben dafür oder für Lobpreisfans. Anbetung ist das, was Nachfolge ausmacht, was das Ziel der Nachfolge ist, jetzt und für alle Zeit. Und wenn schon verfolgte Christen dazu ermutigt wurden, das zu tun, wie viel mehr dann wir mit unseren Sorgen und Problemen? Und wenn angepasste Christen damals herausgefordert wurden, Gott anzubeten, dann auch wir. Folgen wir Jesus nach, indem wir ihn anbeten und ihn genießen. Er ist es wert. Er ist der Schöpfer und der Retter der Welt. Lass uns beten. Danke, Herr, für das, was du uns sagst in deinem Wort. Du bist es wert, dass wir dir zusingen, dass wir für dich leben, dass wir auf dich antworten. Immer wieder neu auch von dir hören und sehen und wahrnehmen, wer du bist, wie du bist. Und unser Lob soll nicht verklingen, Herr. Hilf uns mehr von dir zu entdecken, dir so nachzufolgen, dass wir dich ehren. Mit dem, was wir tun und was wir nicht tun. Was dich ehrt. Was dich und deine Größe herausstellt. Danke, dass du uns dazu einlädst. Wir müssen uns nicht dafür erst mühsam qualifizieren. Sondern du, Jesus, hast uns dafür qualifiziert und gerecht gemacht, indem wir dir glauben dürfen. Danke, Herr. Es wird nie langweilig werden, auch bei dir. Nach diesem Leben hier, es wird nie langweilig werden. Wir werden immer neu staunen über dich und Neues entdecken an dir und uns freuen, miteinander dich zu kennen. Du bist es wert, Herr. Schon jetzt und heute, dass wir dir nachfolgen und dich mehr suchen, du dich uns zeigst und wir dich ehren und anbeten. Amen.